Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Dienstag, der 3. Mai, Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen. Eingeschränkte Medienvielfalt, die Schweiz am Tag der Pressefreiheit. Kino und Kultur in Palästina, das Cinema Jenin als Begegnungszentrum. Und die einen wollen, die anderen müssen, warum Eltern ihre Kinder in die Kita bringen. Am Mikrofon Makai Shantitibi.
Rabe Info 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Vor der japanischen Küste nahe dem havarierten AKW Fukushima hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace mit Messungen der Wasserqualität begonnen. Greenpeace will den Verschmutzungsgrad der Meeresflora und Meeresfauna bestimmen und die möglichen Auswirkungen auf die Nahrungskette erforschen. Unterdessen wollen die japanischen Behörden eine DNA-Datenbank einrichten, um die Opfer des Erdbebens und des Tsunami zu identifizieren. Angehörige von Vermissten würden gebeten, DNA-Proben abzugeben, wie japanische Medien berichteten. Diese Proben würden dann mit den geborgenen Opfern verglichen, die bisher nicht identifiziert werden konnten. Die Naturkatastrophe in Japan hat mindestens 15.000 Menschenleben gefordert. Fast 11.000 Personen werden noch vermisst. Die Konservativen haben in Kanada die Parlamentswahl gewonnen. Laut verschiedenen TV-Sendern zeigten die bisherigen Hochrechnungen einen klaren Sieg der konservativen Partei des Premierministers Stephen Harper. Gleichzeitig konnte die linke New Democratic Party die Zahl ihrer bisherigen Sitze verdreifachen. Erstmals seit 5 Jahren kann Harper Kanada nun mit einer Mehrheitsregierung führen. Und die politische Landschaft in Kanada hat sich grundlegend verändert, denn die Liberalen haben viele Sitze eingebüßt, dies nachdem sie Kanada über weite Teile des 20. Jahrhunderts regiert hatten. Anscheinend ist es beim Elektronikriesen Sony zu weiteren Diebstählen von Kundendaten gekommen. Wie das Unternehmen mitteilte, seien möglicherweise Informationen von fast 25 Millionen Kunden des Spielenetzwerks Sony Online Entertainment gestohlen worden. Von diesen Nutzern wurden Passwörter, Namen, Adressen, E-Mail-Adressen, Geburtsdaten, Angaben über das Geschlecht und Telefonnummern gestohlen. Auch Kontonummern und Daten der Nutzer seien in die Hände von Hackern gefallen. Der Datendiebstahl sei wahrscheinlich am 16. und 17. April erfolgt und wurde gestern entdeckt. Erst vor wenigen Tagen hatte Sony den Datenklau von 77 Millionen Nutzern vermeldet. In der Schweiz arbeiten Menschen aus der EU häufig unter dem Mindestlohn. Fast 40% der Arbeitnehmenden aus der EU, die in Branchen mit einem Gesamtarbeitsvertrag arbeiteten, haben Löhne unter dem GAV erhalten. Das steht in einem Bericht des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO. Dafür hat das SECO fast 20.000 Schweizer Betriebe und gut 15.000 Entsendebetriebe der EU kontrolliert. Das SECO hat Bußen und Arbeitssperren verhängt wegen zu tiefer Löhne und nicht gemeldeten Arbeitskräften. Auch dieses Jahr kann Mensch in der Stadt Bern wieder kostenlos Fahrräder ausleihen. Morgen öffnen die Veloausleihstationen am Hirschengraben und in der Zeughausgasse. Wie die Stadt schreibt, stehen über 130 Velos und Elektrobikes zur Verfügung. Außerdem kann man bei Bernrollt auch Trottinetts und Kindervelos ausleihen. Die Miete für die Velos und Trottinetts ist für 4 Stunden kostenlos. Jede weitere Stunde wird mit 1 Franken berechnet. Der Veloverleih Bernrollt ist ein Projekt zur sozialen Integration von Menschen ohne Arbeit. Es bietet 30 Personen ein Arbeitstraining mit Coaching. Der Blick aufs Wetter. Derzeit regnet es noch, im Tagesverlauf lässt der Regen aber nach und bei bis zu 15 Grad kann es sogar einige Sonnenstrahlen geben. Morgen wird's bei 15 Grad dann meist sonnig mit einigen Quellwolken. Danach steigen die Temperaturen wieder an. Am Donnerstag wird's 17 Grad und am Freitag 21 Grad. Dazu gibt's viel Sonnenschein.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Heute ist der internationale Tag der Pressefreiheit. Alljährlich veröffentlicht die Organisation Reporter ohne Grenzen an diesem Tag eine schwarze Liste der Feinde der Pressefreiheit. Darauf finden wir Länder wie Libyen, Eritrea, Simbabwe, Burma, Sri Lanka, China, Weißrussland, Israel, Iran und viele andere. Nicht aber die Schweiz. Leben wir also in einem Land, wo die Presse richtig frei ist, wo über alles geschrieben, wo alles offengelegt werden kann? Und bedeutet die schrumpfende Medienvielfalt auch weniger Medienfreiheit? Michael Spahr hat mit Nick Lüthi telefoniert und mit dem Medienexperten und Redaktor der Medienwoche über diese Fragen gesprochen.
Nick Lüthi, wir feiern heute den Internationalen Tag der Pressefreiheit und natürlich hört man immer von Geschichten aus der ganzen Welt, wo die Pressefreiheit ernsthaft eingeschränkt ist. Wir fragen uns aber, wie sieht es eigentlich in der Schweiz aus? Leben wir in einem Land, wo eine große Pressefreiheit herrscht?
Nach der Rangliste der Reporter ohne Grenzen und anderer Organisationen leben wir in der Schweiz tatsächlich in einem Land, das eine große, ja die maximale Pressefreiheit genießt. Was aber auch bedeutet, dass sich diese Organisationen, die diese Ranglisten erstellen, gar nicht so stark mit der Schweiz beschäftigen. Gemessen an Ländern wie Kenia oder wie China ist die Situation in der Schweiz tatsächlich nahezu paradiesisch, aber es lohnt sich trotzdem genauer hinzuschauen, denn es steht auch hier nicht alles zum Besten.
Gibt es dann konkrete Beispiele?
Ein konkretes Beispiel, das eines Rechtsstaats unwürdig ist, ist Artikel 293 im Strafgesetzbuch. Dieser Artikel belegt mit Strafe, wer geheime amtliche Dokumente veröffentlicht. Also quasi, wenn ein Journalist seine Arbeit tut, indem er auf Missstände hinweist und dazu ein Dokument verwendet, das eigentlich als geheim gekennzeichnet ist, riskiert er eine Strafe. Und das ist nicht nur toter Buchstabe, dieser Artikel, sondern es kam und kommt in den letzten Jahren immer wieder zu Prozessen und auch zu Verurteilungen wegen dieses Artikels. Der Bundesrat will ihn zwar seit Jahren aus dem Gesetz streichen, inzwischen wieder nicht, das ist ein ewiges Hin und Her, aber dieser Artikel ist eigentlich einer Demokratie unwürdig.
Jetzt beobachtet wir in den letzten Jahren noch ein anderes Phänomen in der Schweiz, nämlich die Medienkonzentration. Es macht den Anschein, immer wie weniger Verleger herrschen über immer größere Medienimperien. Leidet da die Pressefreiheit auch darunter?
Nicht unbedingt die Pressefreiheit im engeren Sinn, sondern die Meinungsvielfalt, wobei das natürlich Voraussetzung ist für eine Pressefreiheit. Also wenn vom Bodensee bis zum Genfersee überall die gleiche Meinung veröffentlicht wird, dann herrscht keine Vielfalt mehr, es ist ein Einheitsbrei. Dieses Risiko besteht tatsächlich, wenn es immer weniger Redaktionen gibt. Für den einzelnen Zeitungsleser, für die einzelne Zeitungsleserin mag das kein so großes Problem sein, denn der Berner oder die Bernerin liest den Bund und weiß nicht, dass im Tagesanzeiger die genau gleichen Artikel stehen. Aber im Interesse einer Vielfalt, einer demokratisch vielfältigen Presse, ist es von Interesse, dass es auch eine Konkurrenz der Meinungen gibt. Und die verschwindet natürlich, wenn alle Zeitungen oder viele Zeitungen quasi von einer Stelle mit den Artikeln bestückt werden.
Jetzt ist es auch so, dass ja die Pressefreiheit oft auch mit kommerziellen Interessen zusammenhängt. Und da ist klar, wer bezahlt, bestimmt oft auch mit. Und das sieht man ja in der Schweiz auch immer wieder, wenn eine Zeitung ein bisschen tendenziös berichtet und es fällt einem dann auf, ein paar Wochen später läuft da eine Kampagne von einer bestimmten Firma. Aber es gibt in der Schweiz ja auch noch das eigentlich schöne Phänomen von einem großen Medium, das eigentlich dem Volk gehört oder den Gebührenzahlern, nämlich die SRG. Lebt die SRG denn diese Freiheit auch wirklich aus?
Die SRG gehört, also wie Sie gesagt haben, gehört eigentlich der Bevölkerung und denjenigen, die Gebühren bezahlen. Zum anderen lebt die SRG und vor allem das Fernsehen auch von Werbeeinnahmen. Also ein beträchtlicher Teil des Budgets der SRG wird auch mit kommerziellen Einnahmen bestritten. Und da gibt es natürlich ähnliche Druckversuche, also dass man versucht, Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen. Das ist generell ein Problem, wie Sie gesagt haben, wer bezahlt, befiehlt. Bei der SRG ist es so, dass der Druck nicht ganz so groß ist wie bei der Presse. die zum allergrößten Teil von Inseraten lebt bei der Gratispresse ausschließlich. 20 Minuten Blick am Abend finanziert sich nur über den Werbemarkt. Die haben keine Abonnemente, die sie verkaufen. Und deshalb ist der kommerzielle Druck auf die Inhalte bei denjenigen Medien, die sich nur über den Werbemarkt finanzieren, ungleich größer als bei einem gebührenfinanzierten Medium wie Schweizer Radio und Fernsehen.
Sagt Nick Lüthi, Medienexperte und Redaktor der Medienwoche.
95,6. Rabe Info.
Das Cinema Jenin ist einer der wichtigen Kulturbetriebe in den palästinensischen Gebieten. Der deutsche Filmemacher Markus Vetter hat das geschlossene Kino während Dreharbeiten im Westjordanland entdeckt. Zusammen mit palästinensischen Partnern gründete er einen Förderverein. Mit Hilfe internationaler Organisationen und Stiftungen wurde das schwer beschädigte Haus renoviert. Seit vergangenem August ist das Kino mit zwei Sälen, einem Café und einem Gästehaus wieder in Betrieb. Palästinensische Geschäftsführer, westliche Mitarbeiter, Praktikantinnen und Volontäre aus aller Welt machen das alte Kino zu einem Ort, in dem sich verschiedene Kulturen begegnen können und zugleich zu einer der wenigen kulturellen Einrichtungen in den palästinensischen Gebieten überhaupt. Im Interview mit Alessandra Sancho Rauschel erzählt der Initiant und Filmemacher Markus Vetter, dass man auch als Kinobetreiber im Westjordanland mit Zuschauerzahlen zu kämpfen hat.
Wir haben sogar wahnsinnig gute Zuschauerzahlen gehabt, aber wir sind eben eingebrochen, weil wir die Filme gar nicht kaufen konnten und weil wir erstmal lernen mussten, wie man sie kauft, dass man sie in Ägypten zum Beispiel Cash bezahlen muss, dass es gar nicht so einfach die Filme ist, von Ägypten nach Jenin zu bringen, dass wir plötzlich Steuern bezahlen müssen, Zoll bezahlen müssen für die Filme, dass wir erstmal gar kein Geld hatten, Werbung zu machen, weil wir grundsätzlich erstmal finanzielle Probleme hatten, dass ein Kino auch Subventionen braucht. Wir wollten eigentlich ohne Subventionen auskommen, aber der Alltag sieht gerade im Moment anders aus, dass wir erstmal Subventionen brauchen, bis wir uns aus den Subventionen vielleicht auch in der Zukunft verabschieden können. Es ist nicht klar. Es kommt einfach darauf an, auch was für einen Ticketpreis man verlangt. Wir verlangen 1 Euro, 5 Shekel. In Ramallah, das andere Kino, das verlangt 25 bis 30 Shekel und die sagen einfach, ihr seid wahnsinnig, das könnt ihr nicht durchstehen. Auf der anderen Seite gibt es in Jenin kein Geld. Und es kommt dann plötzlich eine ganz bestimmte Schicht nur ins Kino. Und wir wollten eigentlich, dass alle ins Kino können. Und das auszutarieren, wie läuft es mit unserem LED-Screen, wie läuft es mit unserer Solaranlage, die noch nicht mal angeschlossen ist, weil noch Sachen aus Deutschland fehlen, um sie zu komplettieren. All das zusammen ist ein schwieriger Prozess und ich denke, er braucht einfach seine Zeit.
Das Cinema Jenin ist ja nicht einfach irgendein Ort jetzt in Palästina, sondern es gibt da ja kaum Kinos. Ne? Also es ist ja wirklich was Besonderes, dass da vor Ort Kulturarbeit gemacht werden kann und ein Kino stattfindet. Ihr habt da schon eine Sonderstellung, oder? Habt ihr auch ein größeres Einzugsgebiet dann oder woher kommen die Leute zu euch?
Na, das Einzugsgebiet ist groß. Also es ist Jenin mit 70.000 Einwohnern, davon das Camp 30.000 Einwohner und dann die surrounding Distrikte von Jenin, das sind vielleicht 200.000 Einwohner, dann ist Nablus. Das hat aber ein eigenes, kleines Kino. Die könnten auch zu uns kommen. Ramallah, Tulkarem. Also es gibt schon viele Leute, die aber natürlich einen weiten Weg auf sich nehmen müssen, weil eine kleine Distanz ist in Palästina immer eine große Distanz, weil es zwischendurch irgendwelche fliegende Checkpoints gibt, weil man abends nicht unbedingt mehr nach Hause kommt, weil auch viele sich das nicht leisten können, überhaupt zu fahren, weil viele gar kein Auto haben und so weiter und so fort. Und dann wird plötzlich so ein Familientag recht teuer. Auch deswegen brauchen wir einen niedrigen Ticketpreis, damit die Menschen von den Dörfern auch kommen können.
Ihr seid ja viel mehr als so ein Kino. Also im Grunde könnte man euch auch als Kulturzentrum bezeichnen. Wir hatten jetzt gerade gehört, dass die Dresdner Sinfoniker bei euch auch spielen wollen und ihr im Grunde auch ja, Kulturprojekte in ganz unterschiedliche Dinge macht. Inwiefern ist aus dem Kino ein Kulturzentrum geworden und war das von Anfang so abzusehen oder hat sich das einfach in diese Richtung entwickelt?
Alles, was passiert ist, hat sich entwickelt. Am Anfang wollten wir dieses Kino renovieren. Wir haben nicht mal dran gedacht, was passiert nach der Renovierung, weil so weit konnten wir gar nicht denken. Das ist ein sehr komplexes Projekt geworden, das haben wir uns am Anfang nicht so vorgestellt. Wir sind da reingefallen und es hat was Schönes, weil irgendwie schaffen wir es immer wieder, auch die vielen ausländischen Volontäre am Ball zu halten. Jeder muss sehr viel Eigenengagement bringen. Es ist auch nicht einfach, wem bezahle ich die Flüge? Ich kann nicht allen 100 die Flüge bezahlen. Also muss ich auswählen, und die anderen verstehen das. Aber also es bedarf einer ungeheuren Flexibilität und auch einem Teamgeist und auch der Akzeptanz, dass wir gar kein Geld haben. Im Moment haben wir nicht nur kein Geld, sondern wir haben 30.000 Euro Schulden und lassen das Kino trotzdem laufen.
Also wie genau können wir uns diesen ganzen Komplex vorstellen vor Ort?
Also das Gästehaus ist ungefähr 2 Häuser vom Kino entfernt. Eigentlich könnte man fast eine Brücke bauen dorthin, aber das haben wir noch nicht gemacht. Dann gibt es das Kino selbst mit 350 Plätzen und es gibt einen Hintergarten mit Gastronomie und einem Open-Air-Kino mit 1.000 Plätzen. Und dann hatten wir eigentlich noch ein Office, das haben wir angemietet, das mussten wir jetzt leider abgeben.
Und diese Mediathek, von der wir gerade gehört haben, ist die im Gebäude mit drin?
Die ist im Kinogebäude mit drin, genau. Letztendlich war das vielleicht sogar ein kleiner Fehler, weil dadurch haben wir keine Office mehr im Kino. Aber auf der anderen Seite haben wir eben die Mediathek und die Möglichkeit, eben mit über 1.000 DVDs letztendlich den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, sich Filme anzugucken im Privaten oder auszuleihen und wieder zurückzubringen. Das ist natürlich schon toll.
Filmemacher Markus Vetter über sein Projekt Cinema Jenin im Westjordanland. Mehr zum Kino gibt's online unter cinemajenin.org. Diesen Link finden Sie auch auf unserer Internetseite rabe.ch in der Rubrik Info.
95,6. Rabe Info.
Die Stadt Berner Stimmbevölkerung stimmt am 15. Mai über die Kita-Initiative und einen Gegenvorschlag ab. Fürs Rabe Info eine Gelegenheit, eine Serie von Beiträgen über das Thema Kindertagesstätte zu machen. Heute stehen die Erzeuger und Erzeugerinnen der Kinder im Vordergrund. Wer Kinder kriegt, muss Entscheidungen treffen. Weiterarbeiten oder zu den Kindern schauen. Wenn weiterarbeiten, wohin gibt man dann die Kinder? Zu den Großeltern, zu einer Tagesmutter oder in die Kita? Ralf Stamm hat in 2 Berner Kitas mit den abholbereiten Eltern auf ihre Kinder gewartet. Er wollte von den Eltern wissen, warum sie ihre Kinder in die Kita bringen.
Der erste Standort ist eine Privatkita im Berner Langgassquartier. Die Eltern tröpfeln ab 17 Uhr nach und nach ein. Sie heben die Kleinen hoch und küssen sie auf die Wange. Ein freudiges Wiedersehen. Ich frage die Eltern, warum sie sich für die Kita entschieden haben. Hauptgrund bei allen, wen wundert's, die Erwerbstätigkeit.
Weil es für uns beide wichtig ist, nach wie vor ein Bein in der Berufswelt zu haben. Also ich arbeite 90%, meine Frau arbeitet 60%.
Weil ich natürlich meinen gelehrten Beruf ausüben möchte. Ich habe studiert, ich durfte eine Ausbildung geniessen, die eigentlich eine Chance ist.
Die Eltern der Kinder in der Langgass-Kita sind gut ausgebildet und mehrheitlich schweizerischer oder deutscher Herkunft. Subventioniert sind ihre Kita-Plätze zwar nicht, man wolle sich die Kita aber leisten. Keine Frage.
2 Kinder, 40% ist, das kostet um die 2000 Franken und das ist schon noch viel. Ich hingegen finde, es lohnt sich halt einfach auch. Also wir nehmen das gerne in Kauf, können es aber auch leisten, weil wir halt beide arbeiten.
Anders sieht es aus in der städtischen Kita Tscharnergut im Berner Bethlehem-Quartier. Die Kita steht zwischen grossen Wohnblöcken, die Preise für die Kita-Plätze sind einkommensabhängig. Die Eltern der Kinder kämen aus 31 verschiedenen Nationen, so die Kita-Leiterin. Eine wahre multikulturelle Herausforderung. Dass die Kita hier von den Eltern nicht nur gewünscht, sondern sogar lebensnotwendig ist, wird schnell klar. Die Antworten der Eltern sind hier irgendwie existenzieller.
Weil ich alleinerziehende Mutter bin und ich muss arbeiten. Und ich habe hier keine Verwandten, ich habe die Eltern nicht in der Schweiz.
Also ich selber arbeite und die Frau tut Deutsch lehren. Also ich kann noch nicht Deutsch, mache da einen Kurs und werde später auch arbeiten.
Die Finanzen zwingen uns. Mit meinem Lohn reicht das einfach nicht, dass wir existieren. Oder? Die Frau muss einfach arbeiten, mindestens 60%.
Die Gründe sind also je nach Ausbildung und Einkommen der Eltern sehr unterschiedlich. Gemeinsam aber, egal ob Langgass Kita oder Tschanergut, ist den Eltern die Überzeugung, dass die Kita ihren Kindern gut tut. Die anfängliche Skepsis sei verflogen, auch weil die Kleine am Morgen beim Kita-Eintritt kaum mehr weine. So eine Mutter, die vor dem Nachhausegehen noch schnell ihre Tochter wickelt.
Zuerst hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich sie in die Kita gebracht habe.
Aber unterdessen muss ich sagen, ist es eine Bereicherung für sie.
Bereichernd sei für die Kinder insbesondere der Austausch mit Gleichaltrigen. In ihren Kleinfamilien, so das häufig vorgebrachte Argument, blieben den Kindern wichtige Erfahrungen für ihre Entwicklung verwehrt.
Franka muss hier mit anderen Kindern Sachen teilen. Das hat sie daheim nicht, weil sie keine Geschwister hat. Und sie muss sicher auch auf die anderen warten, bis sie von Essen zum Beispiel.
Man merkt sehr gut, dass er hier eben nicht allein ist und die gesamte Aufmerksamkeit hat, dass er selbstständiger ist, haben wir das Gefühl hier. Dass er sehr viel lernt von grösseren Kindern. Er kommt immer wieder mit neuen Sachen heim, wo wir sagen, wo hat er das gelernt?
Die Kinder lernten Lieder singen, Schuhe binden, Tischmanieren, sich durchsetzen, klettern, das Heubürzli, also die Rolle vorwärts, das Essensritual, ein gutes Miteinander und nicht zuletzt Deutsch. Ein wichtiges Argument für viele Eltern im Tscharnergut, denen das Sprechen schwerer fällt.
Also einfach alles, Sprache und sie mit Kindern kommuniziert sich gut und alles, was hier geht, es sehr gefällt mir. Sie diszipliniert sich, sie lernt schweizerisches Disziplin und so weiter, alles.
Zu guter Letzt sei die Kita halt auch die verlässlichste Lösung. So ein Vater in der Langast-Kita mit seiner Tochter auf dem Arm. Denn eine Tagesmutter könne kurzfristig ausfallen, ebenso die Grosseltern. Auf die Kita jedoch, auf die sei Verlass.
Auch morgen beschäftigt sich das Rabe Info mit dem Thema Kita. Wir gehen der Frage nach, ist eine Kita ein Familienersatz oder bereits eine Art Schule?
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, 3. Mai. In der Redaktion waren Michael Spar, Ralf Stamm und Cheyenne Mackay. Das Rabe Info gibt's als Podcast auf rabe.ch und in der Wiederholung um 18 Uhr. Die nächste aktuelle Ausgabe hören Sie morgen wieder um 11 Uhr hier auf diesem Sender. Ich sage Sie Tschüss und habt's gut.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.